der Design-Podcast der Burg.
Herzlich willkommen zur jetzt schon dritten Folge des Hurra Hurra Podcasts und heute zu Gast bei uns oder mir, weil wir müssen das ja alles so ein bisschen neu machen, weil wir im Corona-Zeitalter sind und wir können uns gar nicht live treffen, ist Lisa Baumgarten. Hallo Lisa.
Hallo Christian.
Genau.
Ich freue mich hier zu sein, sozusagen.
Genau, du bist ja bei dir, aber trotzdem irgendwie hier. Das ist eine Sache, an die haben wir uns gerade gewöhnt, dass das funktioniert.
Genau.
Lisa, stell dich doch mal kurz vor. Was machst du und wer bist du?
Ja, das ist, finde ich, immer sehr interessant. Ist immer anders, wenn ich das erzähle. Mal schauen, was heute dabei rauskommt. Ich habe Gestaltung studiert und Kommunikationsdesign, um genau zu sagen. Habe auch in dem Bereich gearbeitet, ein paar Jahre in der Artdirektion bei verschiedenen Studios, unter anderem in Köln. Dann war ich mal in London kurz und in Amsterdam. Und dann habe ich, ich habe da viel Artdirektion für den digitalen Bereich gemacht, aber auch für Ausstellungsgestaltung und so klassische Kampagnen, zum Beispiel für Museen oder Theater oder so Zeug. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, das habe ich eigentlich schon früher gemerkt, dass ich gerne nochmal wissen will, warum ich das überhaupt alles mache und das gar nicht so richtig verstehe. Und gerade auch so das Eintreten ins Berufsleben hat mich sehr desillusioniert. Und dann habe ich nochmal ein Studium angefangen an der HU, als wir dann nach Berlin gezogen sind, vor jetzt 3 Jahren. Und habe angefangen, im Bachelor nochmal Kulturwissenschaft und Gender Studies zu studieren. Und jetzt, das hat mich dann natürlich auch wieder auf andere Fährten gebracht. Dann habe ich auch angefangen, über Design zu schreiben und mich mit anderen Leuten auch auseinanderzusetzen und zu connecten. Und dann irgendwann das Projekt Teaching Design gegründet, zusammen mit Anja Neithardt. Also letztes Jahr im September ist das online gegangen. Und jetzt gerade mache ich so auch schon seit einigen Jahren Lehre. Also ich unterrichte an verschiedenen Hochschulen und Unis in Deutschland und arbeite immer noch freiberuflich als Gestalterin und studiere auch immer noch nebenbei und schreibe auch immer noch nebenbei. Also ich mache so ein paar verschiedene Sachen.
Was studierst du denn nebenbei?
Kulturwissenschaften und Gender Studies.
Ach, das machst du immer noch?
An der Humboldt-Uni, genau. Ich habe jetzt so viele Credit Points zusammen, dass ich theoretisch meinen Master machen kann. Ja, also ich konnte quasi aufbauend auf meinem Diplom jetzt ein paar Scheine machen, so neben dem Job quasi immer mal so peu à peu. Und genau.
Das klingt ja genauso wie ganz viele Designerinnen-Biografien gerade sind. Ganz viele Sachen irgendwie nebenher sich einerseits, also nicht nur sich, sondern generell einfach produzieren, also im Markt arbeiten und Sachen machen und gleichzeitig aber eben auch diese Reflexionsebene zu suchen. Und dadurch, dass wir, also bei uns in Halle, vor allen Dingen aber eben auch im Zug des Hurra Hurra Festival, uns genau diese mit diesen neuen Erwerbs- und, wie ich es nenne jetzt mal, Wirkungsbiografien auseinandergesetzt haben, haben wir dieses Festival gemacht. Und über dieses Hurra Hurra Festival zur Designausbildung sind wir ja auch auf dich gestoßen. Eigentlich tatsächlich.
Ah, okay.
Na klar, einfach dadurch, dass plötzlich irgendjemand in den Raum kam und sagt, wie gesagt, kennt ihr dieses Teaching Design? Habt ihr das mal mitgekriegt? Und hält uns so das Telefon hin und sagt, was? Und alle gucken sich so an. Und wir waren ja wirklich schon drin im Kuratieren von dem ganzen Programm. Und das kam irgendwie relativ spät. Und alle gucken sich so ein bisschen betrüppelt an und denken sich so, nee. Und dann guckt man so auf den Stream und denkt so, das ist ja aber interessant. Und dann hattest du dich dann auch noch angemeldet, und zwar nur als Gast, aber warst du dann auch da. Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, wie war das für dich, das Festival? Wie ist das für dich in Erinnerung geblieben? Was hast du da erlebt?
Ja, stimmt, das war zu Beginn der Teaching Design Zeit noch. Ich bin dann da so hin und hatte danach auch mich kurz geärgert, dass ich nicht mehr Werbung gemacht habe für das Projekt, aber das habe ich irgendwie nicht so, habe ich nicht so Lust gehabt in dem Moment. Wollte eher einfach mal gucken, wie es so woanders läuft oder ja. Ich fand es super. Also, was mir in Erinnerung geblieben ist, dass ich das Gefühl hatte, die Studierenden waren sehr involviert in die Planung. Das war so alles so sehr auf Augenhöhe und sehr liebevoll organisiert. Ich fand auch die Gastauswahl war total toll, weil eben genau da im Prinzip auch das, was ja auch wir so angestrebt hatten mit diesem Teaching Design Projekt, nämlich Leute zu finden, die eben noch nicht 20 Jahre im Geschäft sind und eine Professur haben und alteingesessene Urgesteine in der Designlehrenlandschaft sind, sondern da waren wirklich Leute dabei, die auf dem gleichen Wissensstand sind wie ich sozusagen oder im gleichen Lebensabschnitt, aber trotzdem auf irgendeinem Bereich eine Expertise haben. Zum Beispiel Imad Gebrayel, der hat die Colonizing Design Workshop gemacht. Das fand ich total toll und das fand ich sehr, sehr gut. Also die Auswahl der Leute, des Programms. Und was ich sehr, sehr gut fand, war, mal abgesehen davon, dass es besser organisiert war als einige Designkonferenzen, auf denen ich schon war, war, dass Konversationen und Gesprächsrunden fester Bestandteil des Programms waren. Weil, also zum Beispiel diese Roundtable-Situation. Weil oft ist es so, dass man sich dann noch so beim Käffchen zwischendurch oder mal schnell beim Lunch noch mal networken kann oder so. Oder man muss dann halt abends in eine Bar ziehen. Aber oft gibt es dafür keine Räume auf solchen Konferenzen. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Das heißt, ich habe unheimlich viel an Gesprächen nebenher gehabt, wo ich jetzt immer, also ich habe da so viele Leute kennengelernt, zu denen ich jetzt immer noch Kontakt habe.
Wie schön.
Ja.
Und du hattest es gerade gesagt, das war so zu Anfang der Teaching-Design-Zeit. Ich finde, ich habe mir das ja nochmal alles angeguckt und ich zitiere jetzt einfach mal, was du sozusagen auf deiner oder auf eurer Website zu Teaching-Design schreibst und ich lese einfach mal vor, weil ich kann ja nämlich lesen. Also, there are way more design schools and design educators than the few well-established ones that mainstream design blogs, mags and events give a platform to. What are the less known design schools doing? Who else is teaching next to the poster child designers? What and how are you teaching and why in this way? Da würde ich dir einfach mal die Rückfrage stellen, wieso hast du das so explizit angefangen, dich mit Teaching Design auch in dieser Form als Plattform zu beschäftigen? Wie kam das dazu?
Anja Neid hat, mit der ich ja die Plattform gegründet habe damals, die ist jetzt seit Anfang des Jahres, schreibt ihren Doktor und ist nicht mehr dabei, aber mit ihr habe ich das gegründet. Mit der habe ich ein Büro geteilt und wir waren beide in der Lehre, sie ein bisschen weiter als ich, aber noch beide relativ am Anfang und haben festgestellt, dass wir sehr viel Gesprächsbedarf haben. Dass wir immer wieder gefragt haben, ja, wie machst du das denn? Und was benutzt du da für Texte? Und ich habe da was, kann ich dir schicken? Und so weiter. Und dann, also zum einen hat mir der Austausch total gut getan. Der hat total gefehlt innerhalb der Unis, an der ich gelehrt habe, weil es einfach keine Netzwerke zwischen Lehrbeauftragten gibt. Wir sind ja alle dazu gebucht sozusagen und teilweise auch von verschiedensten Teilen Deutschlands. Und dann habe ich gemerkt, dass die Art und Weise, wie ich, das ist sozusagen der zweite Teil, der sich vor allen Dingen auf den Inhalt bezieht von Teaching Design, ist, dass ich gemerkt habe, es ist schwierig, nicht so zu lehren, wie man gelernt hat oder gelehrt wurde. Also was mache ich, wenn ich eigentlich weiß, was da bei mir passiert ist in der Uni, ist gar nicht so cool gewesen, aber ich habe gar keine pädagogische Ausbildung und gar keine Strategien. Und die meisten Lehrbeauftragtinnen, die kommen ja aus der Praxis des Designs und sind keine AusbilderInnen. Und und dann haben wir da uns viel drüber unterhalten und dann eben auch spezifisch feministische Texte oder Ansätze zumindest immer wieder ausgetauscht, Materialien auch. Und dann habe ich irgendwann zu Anja gemeint, du sag mal, es gibt doch bestimmt noch mehr Leute, die es so geht wie uns. Das wäre doch total cool, wenn wir die Sachen teilen würden, weil dann hätten die es einfacher als wir, weil wir haben uns ja jetzt da schon so ein bisschen reingewurstelt. Es ist nämlich gar nicht so einfach. Es war zu dem Zeitpunkt, also jetzt natürlich ist sozusagen die Box aufgegangen für mich, weil ich drinstecke. Aber damals war das gar nicht so einfach, Sachen zu finden auch dazu, wenn man keinen Einstieg hat von irgendjemandem oder so. Und dann Genau, und dann haben wir überlegt, wie machen wir es? Und dann haben wir, weiß ich noch, wie wir telefoniert haben. Und ich habe so gemeint, ja, wir brauchen so ein Tool, wo man dann das Buch sieht. Und dann können die Leute das liken. Und dann irgendwie dann noch so ein bisschen Dialog wäre ja cool. Also so ein Kommentar. Und dann war ich so, ey, warum benutzen wir nicht Instagram? Das gibt's ja schon. Das haben ja die meisten Leute. Und dann haben wir das gemacht. Und dann festgestellt, dass Instagram tatsächlich so eine, also das war so, das haben auch viele Leute Instagram, aber es ist eben nicht für alle zugänglich. Und dann haben wir eben noch diese Excel-Liste angelegt, weil Instagram einem erlaubt, von außen irgendwie kurz zu scrollen und dann macht es aber zu. Und das Ziel war ja, das für alle irgendwie verfügbar zu machen. Genau, so passierte das.
Und hat es sich denn tatsächlich dazu entwickelt, dass es in, also ein Netzwerk der Lehrenden abbildet?
Nein.
Nein, okay, nee, weil du
also
meintest
so. Also es bildet kein Netzwerk, wir haben keine, was heißt, naja, vielleicht muss ich es nochmal nicht ganz nein sagen, weil ich glaube schon, dass viele Lehrende Teaching Design folgen. Und ich bekomme auch immer mal wieder Nachrichten von Leuten, die in der Lehre sind, die irgendwelche Departments leiten oder in irgendwelchen Schulen lehren und so, die mich anschreiben oder wo ich dann auch gucke, wer folgt uns jetzt und so. Und dann sind das schon auch Lehrende. Wir fassen das natürlich nicht so zusammen. Es gibt kein Verzeichnis oder so. Aber ich denke schon, dass es ein Knotenpunkt geworden ist, ein kleiner.
Ja, genau, weil das Gefühl habe ich nämlich auch. Also wenn ich eben dieses Google Sheet mir anschaue, wo du angefangen hast, die ganzen Resources zu posten, aber genauso auch die, also einerseits
Contributors.
Genau, aber du hast halt einerseits die Contributor List, auf der anderen Seite eben immer Leute, die auf diesem Dokument sind. Das sieht man ja. Man sieht ja oben immer hier Unknown Rascal, Unknown Opossum, Unknown irgendwas.
Ja.
Das ist ja selten so, dass, also zu welcher Tages- oder Nachtzeit man auf dieses Dokument drauf schaut, da ist immer irgendjemand drin, vielleicht hat das auch nur irgendjemand im Hintergrund offen, aber auch selbst das ist ja nicht wenig. Ne? Wie was bekommst du denn für ein Feedback auf dieses auf diese wirklich wichtige Ressource, die ja gerade oder vielleicht nochmal ausholen für die Hörerinnen, die das noch nicht kennen, und du korrigierst mich, wenn ich Quatsch erzähle, die du hast, Lisa, ein Online-Dokument erstellt, in dem du im Rahmen der drohenden Semesterverschiebung und durch Corona sich abdeutenden Digitalisierung der Lehre Ressourcen und Links gepostet hast, die es Designlehrenden ermöglichen, eine bessere, geeignetere, angepasstere Lehre in dieser Ausnahmesituation zu ermöglichen. Und meine Frage ist jetzt, welches Feedback hast du da bekommen weißt du, wo das hingeführt hat und so weiter? Und wie gehst du mit den Contributors um zum Beispiel?
Genau, also nochmal ganz kurz, um es zu differenzieren. Mhm. Es gibt die visuelle Bibliografie auf Instagram. Diese ist nochmal vertextlich als Excel-Sheet, auch auf Google Drive. Mhm. Und dann gibt das stand von Anfang an. Und jetzt gibt es seit März, glaube ich, gibt es dieses Teaching, Ideas for Teaching Design Online. Genau, das war das, was du gerade beschrieben hast. Und da sind tatsächlich ja immer ein paar Leute drauf. Feedback. Ja, ich habe das an viele Leute geschickt, irgendwie so, mit denen ich auch, also ich bin natürlich auch jetzt in so einem Netzwerk aus Lehrenden und ich habe das Gefühl, da war unheimlich viel Unsicherheit und auch bei mir, das war ja auch der Grund, warum ich dieses Dokument aufgesetzt habe, so. Und ich habe gesehen, dass in den USA die schon viel, viel weiter sind und viele der Quellen, die waren am Anfang auch ganz USA zentriert oder fokussiert. Ich habe dazu jetzt von Leuten, ich glaube eher so aus meinem engeren Netzwerk Feedback bekommen, so dass sie das toll finden. Ich sehe natürlich, dass Leute sich dran beteiligen an dem Dokument auch und das ist für mich eigentlich so das Feedback, wenn ich sehe, die machen da mit und so und ich werde verlinkt und das geht irgendwie rum und Leute sind drauf, aber ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel von Leuten, die ich nicht kenne, irgendwie Zuschriften bekommen oder so. Aber ich glaube, dass dadurch auch Leute auf die Plattform aufmerksam gemacht werden und dann auf Instagram folgen und in diese textliche Bibliografie reingucken, weil da sind nämlich auch seitdem immer wieder Leute, also immer mehr Leute drin.
Und die, und vielleicht ist das ja aber gerade mal ein ganz guter Punkt. Also ich finde, du hast immer noch dieses, sozusagen dieses Sharing Experience, Doubts, Question, Knowledge, Concepts, Methods and References and to connect with one another. Und ich finde, dass die, gerade dieses Teilen von Erfahrungen und Zweifeln und Fragen, also neben den Concepts, Knowledges, Methods and References, finde ich aber gerade in dem, in der aktuellen Zeit einen ganz wichtigen Faktor. Und ich finde dieses Teaching Design, also ich gehe jetzt mal von dem G-Sheet aus, also weniger die, diese Reference, Liste, die, also ich kann es nur aus meiner Perspektive sagen, ich habe, weil ich vorhin habe nochmal vorhin drauf geguckt, habe gesehen, oh, ich habe schon lange nicht mehr drauf geguckt, weil sich auch wirklich sehr verlängert hat, hat mir einfach geholfen, ah ja, stimmt, das ist ja nicht normal, diese Situation gerade, ne? Also ich glaube, die, wir als Designlehrende, gerade sei das jetzt im Rahmen des Lehrauftrages als künstlerische Mitarbeiterin oder eben als Professor oder Professorin, sind ja in diese Situation komisch reingerutscht. Und wenige, wirklich sehr, sehr wenige von uns haben Erfahrung gehabt mit Online-Teaching. Hattest du das vorher schon mal? Hast du das schon mal gemacht vorher?
Nee, aber ich glaube, ich habe es ein bisschen in einer anderen Relation gesehen, weil ich viel im Austausch war mit Leuten aus den USA und die sind im Semester reingeschmissen worden in das Online-Teaching. Genau in der, kurz vor der Phase, wo dann die Studis anfangen, ihre Projekte fertigzustellen und dann diese sogenannten Crit-Sessions kommen, also die, wie sagt man da, so Endpräsentationen oder so Abschlusspräsentationen. Und daher, glaube ich, kommt auch diese Vielzahl an Resources von denen. Und ich hatte ja quasi 2 Wochen, also mehr oder weniger Zeit, mich intensiv damit zu beschäftigen, meine Kurse umzuschreiben. Und ich habe ganz, ganz viel in diesen Quellen geguckt. Und ich habe auch, vielleicht kennst du den auch, Ramon Tejada, der hat diesen Decolonizing Design Reader gemacht. Das ist auch so ein Open Source Dokument. Der hat, mit dem bin ich auch in Kontakt. Und dann habe ich ihm das so geschrieben, dass ich so unsicher bin. Und dann hat er gemeint, hey, lass uns kurz an Google Hangouts jumpen. Und dann sind wir da kurz rein. Und dann habe ich ihm ein paar Fragen gestellt. Und er hat mir so ganz grundlegende Sachen gesagt. Und die haben mich total beruhigt und dann habe ich einfach mit dem Wissen, dass es ein Experiment ist, versucht, mich auch an diese Regeln zu halten, zum Beispiel so wenig wie möglich Tools, so transparent wie es geht die Aufgabenstellung, damit Leute, die schlechten technischen Zugang haben, das asynchron machen können, überhaupt mal zu verstehen, was ist synchron und was ist asynchron, ne? Also alle zusammen oder jeder für sich irgendwie nach seiner oder ihrer ihrem Zeitplan. Ich fand mich noch sehr, also ich hatte immer das Gefühl so, boah, wir haben ganz schön Glück, dass wir da jetzt noch kurz Zeit haben für. Hat sich natürlich trotzdem angefühlt wie so, also es war natürlich trotzdem überfordernd, aber ich hatte zumindest das Gefühl, ich habe Zeit, drüber nachzudenken, noch kurz. So. Aber ja, ich glaube, das kommt auch immer darauf an, wie da so der Zugang ist mit Technik. Und da habe ich auch so das Gefühl, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie viel Bock man hat, auch sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe prinzipiell immer Lust, mich mit so Tools und so Zeug auseinanderzusetzen. Das ist halt, macht es mir schon einfacher dann, glaube ich. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß. Und ich glaube, dass das ist ja die eine Ebene in dem ganzen Game, nämlich die mit welchen Tools, also du sagst so wenig Tools wie möglich, da bin ich völlig, also alles was du sagst ist total richtig, asynchron, so wenig Tools wie möglich, Aufgabenstellung klar kommunizieren und versuchen Zielsetzung möglichst individuell zu vereinbaren. Und da sind wir eigentlich schon dran, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass mit dem Anspruch in eine Designlehre im digitalen Raum sozusagen zu etablieren oder auch zu konzeptionieren, das braucht eine unglaubliche, also mir fiel es relativ leicht, aber auch ich hatte zu tun, weil Also braucht eine große Grundkenntnis von digitalen Prozessen. Also wie funktioniert auch Posten, wie funktionieren Threads, wie funktioniert auch mal Sachen ignorieren oder überhaupt mal Sachen nicht gleich falsch zu verstehen. Das ist ja was ganz für viele Leute was ganz Neues. Und auf der anderen Seite waren plötzlich alle Kinder zu Hause. Alle Jobs sind weggebrochen der Studierenden. Das ist ja eine psychische Belastung, wo eben gerade als es darum ging, hast du sicherlich mitbekommen, dieser Aufruf eines Nichtsemesters, plötzlich diese Frage kam, ja, wir machen das jetzt nicht mehr, weil wir denken, dass es Wichtigeres gibt oder dass aus, und das ist ja, die Liste war ja sehr lang, wer da alles unterzeichnet hatte. Da sind von allen relevanten Hochschulen und Kunsthochschulen viele Professorinnen und Professoren dabei gewesen. Und jetzt einfach so loslegen und jetzt einfach mal so digital machen, an dem Punkt, wo wir jetzt sind, wo alle sich irgendwie an diese Meetings, Online-Meetings gewöhnt haben, so einfach war das ja nicht. Und ich glaube, dein Teaching-Design, ich nenne es ja Repository, also wo alles so drin liegt, das hat vielen Leuten geholfen, irgendwie zu wissen, ich kann hier spicken, ich kann hier irgendwie abgucken, ich muss es mir nicht alles raussuchen, weil ich habe mich wirklich mit vielen Kolleginnen und Kollegen unterhalten im Rahmen dieser ersten 4 Wochen, wo das alles plötzlich so losging. Und alle haben gesagt, ja, hier, da steht alles. Alles, was du wissen musst, steht eigentlich dort. Und würde schon behaupten, dass dein also ist ja kein Papier mehr, aber deine Pixel da einen großen Beitrag dazu geleistet haben.
Ja, das freut mich voll zu hören. Mir war das gar nicht so bewusst, weil wie gesagt, ich habe da schon immer Leute drin gesehen, aber ich wusste jetzt gar nicht so, ob das so verwertbar, oder ja, doch, dass es verwertbar ist schon, aber ich wusste nicht, dass das irgendwie doch dann so geholfen hat. Das freut mich total.
Aber die Frage ist dann, das ist ja unsere Lehrendenperspektive. Aber welches Feedback bekommst du denn von vielleicht sogar deinen Studierenden, aber auch anderen Studierenden, wie die mit dieser Situation umgehen?
Also für die ist das ja nochmal speziell. Ja, das ist eine gute Frage. Also auch gerade so auf dieses Nichtsemester jetzt bezogen. Natürlich habe ich das alles mitgekriegt und so. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe als Lehrende auch irgendwie eine gewisse Art von Fürsorgepflicht. Also ich bin jetzt nicht irgendwie Familienmitglied oder eine Therapeutin oder irgendwie so eine dauerhafte Unterstützerperson, aber ich hatte das Gefühl, irgendwie müssen wir, und das war sozusagen mein Umgang mit dieser ganzen komischen Schocksituation von Corona und was da ist und so, oder diese Ungewissheit war, ich möchte Normalität, ich möchte irgendein Gefühl von Normalität, ich brauche ein Gefühl von Gebrauchtsein, Sinnhaftigkeit. Und dann haben wir auch viel darüber gesprochen. Ich mache ja gerade einen Kurs unter anderem mit Julia Mehr an der HTW und haben dann zum Beispiel solche Sachen auch einfach erfragt. Also wir haben mit Typeform so ein Questionnaire gemacht im Prinzip, so ein Fragebogen und den erstmal an die Studis geschickt. Und dann waren dann so, das war kurz vor dem Kurs, da haben wir gefragt, wie geht's euch? Gibt es eine größere Belastung als normal? Zu welchen technischen Sachen habt ihr Zugang? Da konnten sie anklicken, was sie haben. Also Internet gut, ja, schlecht, wenig, begrenzt und so weiter. Also einfach so ein Check-in gemacht. Und ich hatte das Gefühl, das war schon mal ganz gut, um für mich auch so ein Gefühl zu kriegen, wie es denen geht. Und wie es denen ging zu Beginn, war eigentlich relativ gut, überraschend gut. Also ich fand, die haben alle eigentlich jetzt von der HTW, die haben einen guten Eindruck gemacht. Da waren so ein paar, die waren besorgt um jemanden oder haben gesagt, ja, es ist nicht so gut gerade mit dem Job oder so. Aber prinzipiell waren alle, nö, nicht mehr Belastungen als normal und eigentlich alles so ganz in Ordnung, bis auf, man würde halt gern seine Freunde sehen. Und das hat sich jetzt aber auch geändert. Also das ist ja jetzt auch schon wieder 3 Wochen her, ne, oder 4. Und ich glaube, die Situation, der Stress, dieses, wie das jetzt ist mit diesem Online und auch diese andere Konzentration, die gefragt wird, das hat sich natürlich jetzt schon nochmal geändert. Also da ist jetzt schon eine viel größere Anspannung auch drinne. Das nehme ich wahr.
Wie nimmst du das wahr?
Ich habe es ja auch gerade schon erzählt, dass wir heute Morgen eine Feedback-E-Mail bekommen haben, wo sich ein paar Studierende zusammengetan haben, um uns zu schreiben, dass sie sich mit ein paar Sachen überfordert fühlen und also total, finde ich total gut und auch ein paar produktive Vorschläge gemacht, wie man das lösen könnte. Und dann haben wir da mal so ein bisschen nachgehakt, auch heute im Kurs. Und es ist einfach sehr viel, also letzte Woche war sehr, sehr viel auf einmal. Da kamen auch noch andere Kurse dazu. Es ist halt einfach alles chaotisch, auch von der Semesterplanung. Und es kommen natürlich auch immer so Sachen dazu wie, und das ist ein Riesenunterschied zu physisch, ist, wenn wir haben die bis jetzt ein oder zweimal gesehen und dann kamen irgendwie so komische Feiertagstermine oder so. Und dann haben wir die super lang nicht gesehen. Das heißt, wir kennen uns jetzt noch gar nicht richtig. Noch viel weniger, als wenn wir uns im Raum gesehen hätten, im echten Raum. Und dann lassen wir die so lange alleine mit ihren Sorgen, mit ihrem Stress, mit ihrer Angst, den Kurs nicht zu bestehen. Und dann baut sich ein unheimlicher Druck auf, der sich dann natürlich auch irgendwo entladen muss. Ja, also das ist halt einfach, das ist zum Beispiel so eine komische Nebenwirkung von diesen digitalen Sachen.
Aber jetzt haben wir ja aber gelernt, auch durch dich, dass das asynchrone Arbeiten ja so unglaublich wichtig ist. Und ich zum Beispiel habe mit meiner Mitarbeiterin dafür mit den Studierenden einfach einen Slack-Channel eingerichtet. Also so einen Slack-Workspace, und da haben wir die drin. Und da, auch wenn wir uns nur einmal in der Woche sehen, in Form eines, so eines klassischen Videoconferencings, wo wir eben auch fragen, ja, wie geht's euch? Und mal so kurz die Updates durchgeben, so ein, vielleicht um ein, zwei ermahnende Worte an, dann doch mal an Abgaben zu denken, haben wir die aber eben immer da drin, und da können die immer ihre Fragen reinposten und irgendwie rückfragen. Und dadurch, also müsste ich auch nochmal nachfragen, wie die sich wahrgenommen fühlen, habe aber das Gefühl, das haut hin, kriege ich mit, was los ist, und bekomme, kann auch für Rückfragen innerhalb von, was weiß ich, also zwischen, sagen wir mal, 9 und 19 oder 18 Uhr ist Slack immer an, und da kriege ich auch immer alles mit und kann relativ schnell auf sowas reagieren. Also das hilft total, auch mal außerhalb der regulären Synchron-Meetings drin zu bleiben. So.
Klar, das machen wir auch. Also wir haben auch einen Slack-Channel und so, aber es ist halt unterschiedlich. Personen nehmen das unterschiedlich wahr. Wir haben auch heute im Kurs gemerkt, also die E-Mail kam, und wir haben dann im Kurs nachgefragt, und es waren dann tatsächlich ein paar einzelne Personen, denen es so ging. Ein paar waren total zufrieden. Es ist wie immer, man kann es nicht allen recht machen. Wir haben versucht, da sehr wohlwollend und sehr offen und transparent zu sein. Das ist dann manchmal vielleicht auch gar nicht so gut, haben wir uns dann heute überlegt. Manchmal ist es vielleicht auch überfordernd. Aber alles, was wir machen, ist ein Angebot. Also wenn wir sagen, hey, schreibt in Slack und tauscht euch aus und nehmt es als Klassenraum wahr, dann muss das immer noch angenommen werden, und das können wir natürlich nicht beeinflussen. Ne? Wenn die dann keinen Bock haben, da reinzuschreiben, dann haben sie halt keinen Bock. Also das ist, ja. Und dann, so entsteht halt dann doch irgendwie eine Dynamik. Ne? Also das ist total interessant. Ich beobachte das auch sehr interessiert, wie sich das so entwickelt, und hatte dann nach dem Gespräch heute das Gefühl, das war gut, dass es passiert ist, weil wir jetzt auf einmal nochmal uns besser kennengelernt haben und auch ein Vertrauen jetzt da ist, dass Kritik geäußert werden kann. Und das ist wichtig.
Ja, und ich glaube, das finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Und der zieht sich ja so ein bisschen durch deine in Projekten formulierten Anliegen, nämlich dieses Sprechen über Hierarchie und den Umgang mit ihnen. Ne? Also das, du hast es in dem Kurs, den du an der HFK Bremen machst, nennst du das eben auch dieses, die gemeinsame Gestaltung des physischen Raums, das wird jetzt so ein Cyberspace werden, ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, weil du hattest das vorhin nochmal gesagt, dass ja die Art und Weise, wie wir lehren, ja nicht entkoppelt werden kann von der Art und Weise, wie wir lernten. Also dass wir diesen, wir sind ja dann auch eben Kinder irgendwie unserer Geschichte und unserer eigenen Biografie. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir in dem Hurra-Hurra-Festival, ich vielleicht auch ein bisschen the hard way gelernt habe, ist dieses Hinterfragen von Hierarchien. Also ab welchem Punkt sage ich denn, wie es läuft? Ne? Und ab wann ist es eben ein studentisches Projekt, deren Projekt? Und ich nehme mich so ein Stück zurück und werde Coach und moderiere da den Lernprozess. Ne? Und ich glaube, dieses, also vielleicht ist zurücknehmen auch das falsche Wort, weil das eben auch Aber eben dieses Zulassen von, die müssen sich da selber organisieren. Das ist irgendwie eine wichtige Kompetenz, die lernen müssen, weil nämlich das Angestelltwerden als Designerin nicht mehr eine gängige Option ist. Also wie oft findet das denn noch statt? So.
Ja, oder auch vielleicht noch auf einem viel einfacheren Level, dieses auszuhalten, zu sehen, dass die dann halt auch einfach mal scheitern. Das ist halt natürlich, wenn das so ein Projekt ist, was halt natürlich auch dann kommuniziert wird nach außen und so. Und ich mache ja jetzt diese Lecture Series in Bremen und loslassen und da Verantwortung abgeben und die das machen lassen, auch wenn es dann eben nicht so professionell oder perfekt ist, wie jemand das mit mehr Erfahrung macht. Das ist auch schwierig, würde ich sagen, und sich da selbst rauszunehmen. Und ich hatte da einen lustigen Kurs an der Burg in diesem Jahr im Januar. Ich glaube, dieses Jahr im Januar hatte ich einen Typokurs. Ja, und da habe ich die Gruppe den Stundenplan selbst organisieren lassen und habe dann so ganz erstaunt beim Stundenplanschreiben festgestellt, also die sollten sich gegenseitig Aufgaben stellen und die sollten zeitlich organisiert werden. Habe dann festgestellt, dass sie sich keine Pausen eingeplant haben. Und dann habe ich immer gemeint, hey, wollt ihr euch keine Pausen einplanen? Ignoriert. Ich habe es zweimal gesagt, ich habe es dreimal gesagt, sie haben es ignoriert. Und dann Mitte der Woche gab es dann eine Intervention und es gab ein unheimliches Unwohlsein und einen Stress. Und es gibt Leute, die wollen den Kurs schmeißen und so. Also es war so eine Krisensituation. Und dann habe ich halt mal mit den Stundenplan angeguckt und habe halt gemeint, ja, den habt ihr euch geplant. Also meint ihr vielleicht, ihr braucht Pausen? Und dann war so, aber können wir den denn jetzt umplanen? Und dann habe ich gemeint, na klar, ist doch eure Verantwortung. Ihr macht den Kurs. Und dann waren sie so, okay. Und dann haben sie den Kurs umgeplant, also nochmal alles irgendwie über den Haufen geworfen und neu geplant. Und es war so ein produktiver Raum. Und ich hatte das Gefühl, die haben so viel daraus gelernt, auch für sich selber und für eine Gruppe Verantwortung zu übernehmen, Sachen abzusprechen, auch mir zu vertrauen, dass ich nicht sage, ihr macht das, wie ich das sage, sondern dass ich denen auch vertraue. Und die wollten am Ende sich in einem, das fand ich so cool, also das war eines der schönsten Erlebnisse für mich bis jetzt, dass sie mich gebeten haben, mich mit ihnen zusammen in den Kreis zu setzen, auf den Boden für eine Feedbackrunde. Und ich hatte noch nie eine Studierendengruppe, die so gerne nochmal zusammen sprechen wollte am Ende. Das war wirklich toll. Also, aber das musste ich auch aushalten, dass sie total abgefuckt waren für anderthalb Tage. Also.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, glaube ich, gerade auch in dieser Corona-Zeit dieses, die auch mal machen lassen und auch die mal da scheitern lassen, ist aber, glaube ich, hat für mich nochmal eine andere, ich nenne es mal eine andere Fallhöhe, weil ich glaube, wenn man, ich sag mal, mit im Raum ist, ne, und sie scheitern sieht, ne, und weiß, okay, die überleben das und das gehört jetzt mit dazu zum Lernen, ist es nochmal was anderes, als wenn, oder man kann, ich sag mal, dieses Scheitern so ein Stück begleiten, ne, so wie man das Erfolgreichsein begleiten kann, dass das eben, ich sag mal, in der inneren Murmelbahn in die richtigen Slots reinfällt. Und eben, es ist schwierig dadurch, dass wir jetzt eben physisch so geteilt sind, eben da auch ein gewisser Entzug entsteht, wo Leute auch mit ihren eigenen Problemen alleine gelassen werden. Das finde ich.
Genau. Das ist das, was ich eben meinte mit diesem, wenn dann die Zeitabstände wegen irgendwelchen institutionsorganisatorischen Geschichten so groß sind, dann kann man irgendwie nichts machen, aber dann passieren eben solche Sachen. Dass sich dann so was aufstaut, ne?
Wenn du aber nochmal so, ich glaube, das Gespräch zu der Geschichte der Designausbildung, die führe ich nochmal mit jemand anderem, aber wenn du mal in deine eigene Design-Lernbiografie reinschaust und jetzt in deine eigene Design-Lehrpraxis schaust, welche anderen Punkte siehst du, wo du das für dich selber auch ganz unbedingt anders machen willst als deine Lehrenden? Wenn du anfängst, du erzählst das, dann erzähle ich das. Was es bei mir ist.
Hinterfragen, kritisch hinterfragen, ist ein Riesenpunkt. habe ich im Studium so gut wie gar nicht gelernt. Gar nicht.
Dich also, selbst als Studierende oder die Lehrerin?
Ja, also Design zu hinterfragen. Mhm. Ah, okay. Also ich war, also ich glaube, dieses so sich auflehnen und so, das gehört ja auch so ein bisschen zum Studium dazu und nicht alles so toll finden und so und das so zu üben. Aber nee, also überhaupt sich mich damit auseinanderzusetzen, was ich da mache, weil wir machen ja Kultur, also wir sind ja ein Teil von Kultur, Kulturproduktion auch und das überhaupt zu verstehen, wie man das, wie ich das verorten kann. Das habe ich nicht mitbekommen und das ist super wichtig. Hierarchien, auch ein Riesenthema, deswegen taucht es auch immer wieder auf. Versuche ich auch anders zu machen. Also es ist auch immer wieder ein Gerangel natürlich, aber ja, also und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ich eigentlich keine weiblichen Vorbilder hatte in meinem Studium. Und das versuche ich natürlich auch als Frau in der Lehre jetzt da denen was zu erzählen darüber und denen andere Wege zu zeigen irgendwie. Ne? Also deswegen finde ich es auch wichtig, da präsent zu sein. Und ich versuche auch Leute aus meinem Netzwerk, andere Frauen da reinzuholen und so.
Wie machst du das, dass du, also wie erzeugst du ein Setting, in dem einerseits kritisch hinterfragt werden kann, aber auf der anderen Seite trotzdem gestalterisch produktiv gearbeitet werden kann?
Irgendwie bist du gerade abgehackt.
Okay, dann versuche ich es nochmal.
Deine Internetverbindung. Wie schaffst du das, habe ich noch gehört.
Genau, ich versuche es nochmal. Wie schaffst du das, gleichzeitig ein kritisches Hinterfragen zu ermöglichen und gleichzeitig aber auch ein gestalterisches Produzieren in Gang zu bekommen? Weil vielleicht ist ja auch ganz oft irgendwie eine starke kritische Hinterfragung ja auch mit so einer Art Lähmung verbunden. Oh Gott, sinnlos, ich Backbrot. So, ist als Reflex sozusagen, also diesen Turn hinzubekommen in kritisches, aus dem kritischen Denken in kritisches Handeln zu erzeugen. Hast du da eine Methodik?
Nee, also Methodik, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so labeln würde, aber also beispielsweise, also das da kann man ja vom Hölzchen aufs Stöckchen, ne? Also man macht mal eine Plakatgestaltung zu einem bestimmten Thema, dann wird dafür Typografie benutzt. Mhm. So, was ist das für eine Typo? Hast du diese Typo schon mal nachgeschaut, wer die gemacht hat und wann die gemacht wurde, in welchem Kontext, für was die gemacht wurde, wie sie verwendet wurde? Nein, okay, dann schau das mal nach. Okay, du benutzt jetzt hier auf einem Plakat das und das Bild. Was bedeutet denn dieses Bild? Wo kommt dieses Bild denn her? Was verbinden wir mit dem Bild? Ist es nicht vielleicht in dem Kontext ein bisschen schwierig, diese Bildsprache zu benutzen? Also es geht ja eigentlich eher, also ich stelle eigentlich meistens Fragen. Also vielleicht ist das meine Methode. Ich frage halt einfach immer und oft kommt da nichts. Und dann merken die Studierenden, da könnte ich nochmal nachgucken. Und also es geht mir gar nicht so sehr darum, so, wieso hast du das jetzt so, wieso ist jetzt die Komposition so bei dir? Also so habe ich das zum Beispiel gelernt. Es ging immer darum zu begründen, wieso du wie etwas komponierst, gestaltest auf einem Blatt, wie der Weißraum ist zum Schwarzraum, wie der Grauwert ist und so weiter, die Spannung. Bei mir geht es eher darum, sich mit den einzelnen Werkzeugen auseinanderzusetzen, die wir haben. Und nicht nur Werkzeugen, sondern den den Zutaten sozusagen. Und halt einfach zu denen klar zu machen, dass alles eine Ebene von Bedeutung hat und nichts ist einfach nur so ausgewählt. So. Und es lähmt eigentlich gar nicht, sondern ich sag dann auch, ihr könnt das gerne benutzen, aber ich will, dass ihr es bewusst macht.
Mhm. Und ist die, also das ist jetzt eine gemeine Frage. Ja. Das braucht ja, oder das, ich sag mal so, das frisst ja Ressourcen, also Brain Resources sozusagen, dieses ständige Auseinandersetzen mit, woher kommt die Font, wieso benutze ich jetzt dieses Bild und bin ich da nie gefangen in irgendeinem Stereotyp und muss ich nie eigentlich mal meine Muster hinterfragen und so weiter und so weiter. Gleichzeitig ist aber eine formale Ausbildung, wo es eben wirklich darum geht, in die Verhältnisse von Weißraum zu Schwarzraum zu komponieren und die Verteilung oder eine harmonische und disharmonische Verteilung von Elementen in der Fläche zu erzeugen und das auch wirklich ganz, also das einfach zu lernen und sozusagen nicht auch total wichtig. Und ich kann mich selber erinnern an meine Grundlagen, wie mich das völlig gefordert hat, sozusagen die grafischen 2D-Grundlagen. Dass er sozusagen, nee, kritische Frage ist, kommt da nicht die formale Ausbildung zu kurz?
Mhm. Nein.
Gute Antwort.
Ich würde mal behaupten, bei mir nicht. Mhm. Ich habe das auch in einem Typokurs schon ausprobiert, wo ich auch das Gefühl hatte, es war ein Grundlagenkurs. Mhm. Oh, das ist so viel Stoff und wie soll das alles und so weiter. Und ich glaube, es ist eine gute Balance aus beidem und es muss beides da sein. Oft ist zu viel Formalästhetik da und kein Inhalt, kein Hinterfragen. Alles, was ich denen als Hinterfragung dazugeben kann, ist ein Plus für die. Und außerdem finde ich, ist es gar nicht so eine, ist die Methode gar nicht so verschieden, denn es geht einfach darum, genauer hinzusehen. Ja. Und das ist bei zum Beispiel Typografie auch so. Die lernen ja erst zu sehen. Ich musste auch erst sehen lernen. Ich musste überhaupt erst mal unterscheiden lernen. Und genauso ist es auch mit diesem Hinterfragen.
Ja.
Fragen stellen lernen, sehen lernen, was ist das, was ist da jetzt vor mir, aus welchen Bestandteilen besteht es und so weiter. Also ich finde, es geht eigentlich ganz gut.
Ja, genau, ich muss noch kurz ergänzen, weil ich die Frage mir natürlich auch ständig stelle, wie sehr, was ist es denn bei mir? Und bei mir ist es eben eher dieses Hierarchie-Ding. Weil ich hatte das große, große, große Glück, dass ich dieses kritische Denken in meinem Studium mitbekommen habe. Also wirklich einen ganz fantastischen Theorieprofessor, der mich sehr, sehr geprägt hat und eben auch dieses kritische Hinterfragen, also das uns alle Studierenden auch dazu ermutigt hat in verschiedenen Projekten.
Wo hast du studiert?
Ich habe in Dresden studiert, an der HTW in Dresden. Und die und habe aber trotzdem mitbekommen, welche Hoheit die Professorinnen haben, ne? Also welche Rolle deren Urteil spielt und wie sehr man sozusagen dann auch macht, was die sagen, ne? Also dieses ich gehst halt mit einer Idee rein und kommst mit drei anderen Ideen wieder raus, ne? Also dieses das oder Herr Zöllner, haben wir mal einen Zettel und einen Stift, ne? Und dann hast du irgendwas Cooles dir ausgedacht und dann gibst du dem Professor den Zettel und einen Stift und dann hast du plötzlich so eine Liste mit Sachen, die du völlig anders machen sollst und das hat mich total genervt. Also das.
Aber geht es dir jetzt nicht auch so als Lernender, dass du, wenn dir ein Studierender oder eine Studierende was erzählt, dass du dann tausend Ideen kriegst und dir die gerne alle erzählen willst, weil du auch ganz aufgeregt bist, weil du das Potenzial irgendwie viel größer siehst als
das hatte ich, als ich künstlerischer Mitarbeiter war, musste ich das lernen, damit hinterm Baum zu halten, weil mich das nämlich immer unglaublich enttäuscht hat, dass die diese geilen Ideen von mir so kacke umsetzen. Also da habe ich wirklich zu viel mich selber produziert durch die Studierenden und das. Das fand ich, das war ein Fehler. So, ich glaube, das ist dieses Zuhören und da immer noch mal die Frage stellen, bist du dir hier an der Stelle sicher? Also natürlich kann man sich nicht sicher sein. Ne? Das ist die automatische Antwort, ist nein. Und selbst weil ja falsch ist. Und das da sozusagen reinzugehen und überleg doch noch mal und guck mal, ob das eventuell und guck mal hier, guck mal das Buch an oder schau dir mal den Link an oder irgendwie sowas. Und dann rüttelt sich das so langsam in so eine Richtung. Anstatt sozusagen, nein, das ist aber jetzt nicht richtig, eher zu sagen, könnte das nicht anders sein? Oder warum machst du das so? Also ähnlich wie du, warum hast du diese Schrift gewählt? Mhm. Warum hast du das gemacht? Und wenn dann eben keine Antworten kommen, dann sage ich eben auch so, naja, dann lass doch mal darüber nachdenken. Und wenn ich Zeit habe, kann ich mit denen gemeinsam darüber nachdenken. Aber meistens ist es wenig Zeit und dann müssen sie halt noch mal in die Bibliothek, also irgendwo oder sich selber noch mal kümmern. Deswegen ist es bei mir vor allen Dingen die Studierenden kommen lassen und die Ideen als ernsthafte Gedanken wahrnehmen, wenn sie auch mit derselben Ernsthaftigkeit auch visualisiert und formuliert sind. Das ist dann wieder so ein Punkt, wo ich dann eher strenger werde, weil ich will einfach Anschaulichkeiten, damit ich diese Ernsthaftigkeit auch produzieren kann. Wenn ich die nie habe, dann ist es in so einem diffusen Raum, so dieses, ja, ich würde das gern so machen und ich könnte mir vorstellen, dass.
Ja, da wollte ich mal einen Kurs draus machen. Ja, da wollte ich schon mal einen Kurs draus machen. Das kann ich ja jetzt mal ausplaudern. Mit Marion habe ich darüber nachgedacht, die ja auch an der Burg unterrichtet. Und zwar das gesprochene Plakat, weil uns aufgefallen ist, dass immer so viele gesprochene Gestaltungsarbeiten abgegeben werden oder präsentiert werden, die aus reinen Willensbekundungen bestehen und wenig aus gemachtem. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist.
Ja.
Ja, ich würde das ja eigentlich so machen, aber.
Eigentlich ist das grün. Und genau. Und, aber selbst da habe ich das, und das kenne ich auch, und ich habe aber das Gefühl, wenn man das macht, also was hätte man denn dann gelernt, wenn man dieses Projekt macht? Dass es geht, dass es ein gesprochenes Plakat geben kann, oder dass auch ein gesprochenes Plakat machen sehr viel Arbeit ist? Also, um das richtig gut zu machen.
Die Idee war, das zweiteilig zu machen. Das erste, also präzise mit Sprache umzugehen. Das ist ja auch was Designer oft überhaupt nicht können. Also über ihre Arbeiten sprechen oder etwas präzise beschreiben, den Unterschied wissen von Sachen mit Sprache, dann aber auch direkt visuell natürlich, weil das ist unser Werkzeug. Und der zweite Teil wäre dann gewesen, dass die Studierenden das Plakat einer anderen Person umsetzen müssen. Also ich finde es so spannend, diese Idee von Pseudocode, also zu sagen, wie präzise kann man werden und ist das dann verstehbar sozusagen. Aber ich habe eigentlich noch mal eine Frage an dich zu was anderem. Und zwar hatte ich eine Diskussion mit einer Kollegin darüber, über Hierarchien und Feedback. Und zwar haben wir uns ein bisschen darüber gestritten, weil ich der Meinung war, dass es wichtiger ist, dass die Studierenden Feedback von untereinander bekommen, also von sich gegenseitig, und dass ich nicht mein Feedback höher oder besser werten würde als das Feedback untereinander. Und sie war der Meinung, dass die Studierenden immer sehr gerne wollen, dass wir Lehrenden Feedback geben und dass wir das differenzierter können, ohne Frage, und mit mehr Erfahrung. Und deswegen das sozusagen wichtiger sei oder mal mindestens genauso wichtig, aber auch ein bisschen wichtiger. Und das würde mich voll interessieren, wie du das siehst, weil wir ja gerade über Feedback gesprochen haben. Und
das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass das was das, also das klingt jetzt ganz gemein. Nee, warte mal, ich muss mal kurz. Also ja, die Studierenden, ich wünsche mir, dass die Studierenden, das habe ich so vom MIT mal, da habe ich das mal gesehen und das fand ich total beeindruckend. Vielleicht ist es auch so ein American-Ding, wie unglaublich offen die miteinander kommuniziert haben und wie ehrlich die sich gefeedbackt haben. So wie da steht jemand vorne und erzählt irgendwas und bei uns, also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, steht man da und alle sitzen so da und warten, bis die Professorin oder der Professor irgendwas sagt und alle sitzen so stumm da und hören zu und dann geht also ne Student ab, Studentin auf und dann geht das ganze Spiel von vorne los und die Studierenden hören das eher so, vielleicht gibt's mal so 2-3 Leute, vielleicht manchmal nur einen, meistens männlich, der sich da irgendwie krass reproduzieren muss und übelst die Feedbacks gibt, aber die anderen sind alle still und das habe ich mir mal sehr gewünscht, dass die Studierenden untereinander mehr sprechen und mehr Fragen stellen. Und das habe ich das Gefühl, dass es an der Burg gut funktioniert, aber auch nicht immer so. Das kommt dann im Laufe des Semesters sozusagen, wenn die Gruppen eingegroovt sind, dann passiert das. Und dann passiert das vor allen Dingen auf einer informellen Ebene ganz oft, wenn wir Lehrenden nicht da sind. Also die im Projektraum, ne, dann gehen die halt da so rum und dann fragen die sich so gegenseitig und stehen vor ihren Moodboards und besprechen sozusagen diese Sachen. Also diese Feedback-Ebene gibt es. Ich habe manchmal das Gefühl, die wird als tatsächliche Feedback-Ebene gar nicht wahrgenommen, sondern einfach als Plauderei. Sondern das ist ja schon Feedback, wenn da sozusagen miteinander gesprochen wird. Nur sind die, Gott sei Dank, alle sehr nett zueinander und dadurch vielleicht manchmal auch sehr wohlwollend mit den Ideen, oder? Und das ist dann eben auch das Los der Studierenden gegenüber uns Lehrenden. unerfahren, weil sie bestimmte Pitfalls noch nicht sehen, die mit dem Prozess einhergehen oder bestimmte Ästhetiken, ich sage jetzt mal aus einer sexistischen oder dekolonialisierten Weise noch gar nicht einsortieren können, weil da irgendwas Exotisches oder irgend sowas hängt, ne, sozusagen an so einem Moodboard, sondern sagen, nie einordnen können, ja, warum hast du jetzt hier diesen Federschmuck? Das ist doch, warum machst du das? Sondern diese Fragen sind dann eben eher, die kommen dann eher eben von Lehrenden sozusagen. Und aber dann wiederum das Gefühl, dass sozusagen dieses One-to-One-Feedback-Gespräch, also sozusagen, wo man sich sozusagen, ich sag mal bei uns, ich habe so einen Vorbereitungsraum oder mein Büro und dann haben wir das so gemacht, es gibt sozusagen einmal eine große Runde, wo wir miteinander sprechen und dann gibt es aber eben diese Einzelsessions in meinem Büro und dann sitzt man da und dann ist das auch eine andere Atmosphäre, sondern da sind auch keine anderen Studierenden drumherum und da kann man sehr gut miteinander sprechen und ich glaube, diese Gespräche über den Entwurf und über die über Umstände, die diesen Entwurf begleiten, also sei das Implikationen oder eben auch rückwirkend irgendwelche Inspirationen, die sind total wertvoll. Aber ich würde das jetzt in diesem 30-Minuten-Gespräch, die sind insgesamt, sind die Feedback, aber der konkrete Feedback zu dem Entwurf ist vielleicht nur 10 Minuten und den Rest spricht man über Gestaltung. Und ich glaube, diese Einzelgespräche sind total wertvoll. Vielleicht ist es irgendein Nebensatz, den ich da mal gesagt habe, der den ganzen Entwurf sozusagen weiter begleitet hat. Aber da müsste man vielleicht nochmal mit Studierenden sprechen, um sich da nochmal genauere
Ja, also Infos das ist zum Beispiel geben. Was mich total beschäftigt, ist dieses, wie kriege ich die dazu, untereinander konstruktiv zu kritisieren oder Feedback zu geben, ohne dass die sich so vorgeführt fühlen oder dass sie das Gefühl haben, oh, das ist jetzt so voll der führt mich jetzt, also der will mich irgendwie oder die will mich jetzt irgendwie schlecht machen oder das so als Angriff zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass da so eine Kritikfähigkeit teilweise fehlt und deswegen sind auch die Kritiken untereinander immer so wohlwollend, weil da so eine Angst da ist, sich gegenseitig auf den Schlips zu treten. Das finde ich so schade, weil ich habe das Gefühl, die sehen schon sehr viel. Und sie könnten lernen, noch mehr zu sehen. Das ist halt so, das ist halt echt so voll das Anliegen. Und das versuche ich von mir. Und da versuche ich immer so sehr, da sitze ich dann manchmal jetzt auch gerade im Digitalen 2 Minuten und sage gar nichts. Das Gefühl habe, ich muss die auch kommen lassen irgendwie, ne? Die brauchen halt so ein bisschen und dann halte ich das aus.
Boah, du hältst das aus, ich kann das nicht.
Dann kommt dann was. Es kommt aber was und es ist echt gut.
Ja, das merke ich mir. Das ist aber tatsächlich in diesen Gruppengesprächen neige ich dann doch zum Monologisieren manchmal, weil ich diese Stille so schlecht aushalte. Das ist das ist so awkward silence, ich will ja auch, also mir ist das ja auch selber oft unangenehm, die Situation. Ne, wir müssen da jetzt durch und ich will ja niemanden sozusagen in diese proaktive Rolle zwingen, die diese Person gar nicht einnehmen will. Und was ich aber mal gelesen hatte, ich glaube, es war John Takara, der hatte das mal getwittert, dass er nicht mehr fragt, hat noch irgendjemand Fragen? Sondern fragt, welche Fragen habt ihr denn jetzt?
Ah, ne? Also das dieses, muss ich mir mal aufschreiben.
Das ist dieses ne, also Antworten mit Ja und Nein sind einfach, sind nicht, also Fragen, die man mit Ja und Nein beantworten kann, sind einfach ganz schlechte Kommunikationstools, so, sondern ist eher so, was seht ihr denn hier, welches Feedback habt ihr denn jetzt für mich, ne, also jeder hat irgendwas, aber, und dann kann man direkt fragen, sozusagen, ne, und dann kann man ruhig auch, also das ist, ich glaube, in real life halte ich so eine Stille eher nochmal aus, als ich das in so einem Google-Meeting aushalten würde. Zumal, oder eben mit so einem Whatever-Zoom-Ding. Was mir aber eben auch noch auffällt und gerade eben, weil wir so über so Awkwardness reden, ich sitze ja dann auch bei den Studierenden im WG-Zimmer. Mhm. Ne? Also das, und ich glaube, das finde ich einfach ein bisschen schräg. Also dieses, also denen dann sozusagen in ihrem Rückzugsraum, in dem die dann ja sind, ne, noch mit so einem mit so einem Pressure zu kommen, sag, jetzt erzähl doch mal, jetzt komm doch mal da raus. Das habe ich noch nie eintrainiert, diesen Sprung darüber zu sagen, jetzt leg doch mal die Müsli-Schüssel weg und jetzt setz dich mal gerade hin und jetzt erzähl mir doch mal kurz.
Naja, ne? Das ist ja schon nochmal ein Unterschied, wenn ich irgendwie sage, so, hey Leute, wir machen hier den Kurs zusammen und das ist einfach so ein Verständnis davon, dass es so, es braucht zwei Seiten, um da irgendwie was draus zu machen. Und ich finde nicht, dass das unbedingt Druck ausüben ist, sondern einfach zu sagen, so, hey, ihr seid hier genauso dran beteiligt wie ich. Und vor allen Dingen, ich brenne mich auch wie Sau aus, wenn ich 3 Stunden am Stück nur laber und die können mir auch irgendwann nicht mehr zuhören. Vor allen Dingen, ich möchte ja auch gerne deren Perspektive hören und die Perspektiven untereinander sind für die voll wichtig. Und da kommen also wirklich immer gute Sachen und also ich weiß, was du meinst, aber ich sehe das nicht so als Druck, ehrlich gesagt. Mhm. Und sondern einfach als so eine Bewusstwerdung auch, dass wir eben da zusammen auch drin stecken. Und ich bin auch neu. Ich bin auch neu in Zoom, ja. Hm. Ich bin auch neu in Digital Teaching. So.
Ja, vernetzen sich deine Studierenden ohne dich? Sind die auch?
Ja, total.
Ja,
total. Also ich habe denen Vorschläge gemacht, wie sie es machen können, aber die haben auch ihre eigenen Kanäle und da bin ich auch gar nicht mit drin. Das finde ich auch super. Und so hat sich auch jetzt diese Feedback-Gruppe organisiert über WhatsApp. Mhm. Und ansonsten, wir benutzen viel Miro und da machen die total viel.
Was für ein Programm?
Miro heißt es.
Ach so, Miro, so ein, Miro, ja.
Genau, Miro.
Ja, genau, ja, genau. Wie auch immer.
Ja, Miro.
Ja, genau, was aber immer gerade so bei diesen Tools sind. Ne?
Ja.
Also mit meinen Studierenden benutzen wir Arena, also im aktuellen Projekt. Arena und Slack als Austauschplattform und Google Drive, da wo die Daten liegen. Da hat die Burg Gott sei Dank einen eigenen Server, auf dem das dann läuft, dass das datenschutzrechtlich gut funktioniert. Miro habe ich jetzt mal bei Kollegen gesehen. Die haben mir mal so Zugang zu deren Projekt gegeben. Das fand ich schon sehr beeindruckend, was da für eine Komplexität entstehen kann.
Wahnsinn.
Welche würdest du jetzt nochmal so als so die Top 1, 2, 3 aus deinem ja doch sehr umfangreichen Wissen denn noch empfehlen? Die also
Tools?
Tools, genau, wo du sagst, okay, die sind, mit denen man super arbeiten kann.
Ja, also Miro, Slack. Und dann finde ich ja eigentlich auch so Google Doc-Geschichten cool. Also ich finde alles, wo man so, also wo die Studierenden gleichzeitig drin arbeiten können und kommentieren können und man aber auch sehen kann, was ist passiert und so Geschichten, finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich nutze jetzt in beiden, oder also ich habe jetzt 4 Kurse an 2 Hochschulen und da benutze ich Miro und Slack. Mhm. Und es gibt tatsächlich Google Docs, in denen so die komplette Kursaufgabenliste drin steht.
Ja.
Und da kam aber heute jetzt das Feedback, dass es denen ein Tool zu viel ist. Die würden gerne das direkt aufs Miro-Board posten und da haben wir gesagt, auf jeden Fall macht das.
Ja, eben, genau.
Ist ja easy. Also ist ja deren Board, ne? Also es gehört denen, das können die bestimmen, was da passiert und.
Ja, und genau. Ich glaube, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, weil wir nämlich, wenn wir über Hierarchien sprechen, dass dieses kollaborative Arbeiten in Docs, ne? Also das finde ich ist einfach ein. Da sind wir alle gleiche Mauszeiger. Da ist nicht mein Mauszeiger größer oder röter als der von den anderen. Und ich glaube, das, auch wenn das ein ganz sublime Interface-Frage ist, ist es aber, hat das einen ganz strukturellen Impact auf die Art und Weise, dass ich genau nicht irgendwie, wie sagt man, primus inter parem bin, sondern einfach inter parem. Wir sind einfach zusammen da in der Stelle gleich, vielleicht romantisiere ich das jetzt auch und im Endeffekt, und wenn man es zerlegt, strukturell bin ich natürlich immer noch der Professor, aber es ist trotzdem erzeugt das eine Gleichheit. Und als wir bei dem Hurra-Hurra-Festival eben angefangen haben, wirklich Daten miteinander auszutauschen und angefangen haben, das zu machen, war das für was weiß ich, 90% der Studierenden hatten das vorher noch nie gemacht. Also überhaupt diesen Gedanken, man arbeitet an gemeinsamen Dokumenten und man macht das alles, das ist Da war ich dann auch sehr überrascht, dass das dann doch so neu ist. Ne? Also da waren einige Studierenden, sind jetzt sozusagen dem da schon ein Stück weiter vorn sozusagen. Und da ich gemerkt, das hat nochmal geholfen, diese Gleichwertigkeit im Umgang miteinander zu schaffen. Und ich glaube, das kann gerade auch hinsichtlich der Designausbildung eine wichtige Rolle spielen, dass eben die Lehrenden genauso wie die Studierenden in diese neuen Tools reinfallen, ohne groß Ahnung davon zu haben. Also ich glaube, dass die starten alle von derselben Linie, könnte ich mir gut vorstellen. Gerade.
Ja, die Erwartungshaltung ist halt eine andere.
Ja. Weißt du was? Wir sind jetzt bei einer Stunde und wir haben ein unglaublich schönes Gespräch miteinander geführt. Möchtest du noch irgendwas erzählen? Sonst würde ich nämlich sagen, entlassen wir uns in den Äther.
Möchte ich noch was erzählen?
Vielleicht was zum Messy History oder so. Ich habe ja noch so ein paar Stichpunkte liegen.
Kann ich gerne. Also zu dem Kurs meinst du jetzt?
Nee, meine Frage ist überhaupt, was ist Messy History? Also das habe ich noch, also vielleicht erzählst du erstmal kurz was zu dem Kurs und dann erzählst du nochmal kurz, was ist Messy History?
Also vielleicht erst, was das Messy History kommt von einem Artikel von Martha Scottford, Messy History versus Neat History. Und da geht es eben darum, dass Geschichte da geht es um bestimmte Strategien, um Design-Geschichte zu lesen oder zu schreiben, zu erzeugen, Wissen zu erzeugen. Und da geht es im Prinzip darum, dass Geschichte keine Linie ist, so wie sie oft dargestellt wird, die auf ein Ziel zustrebt, sondern dass Geschichte eben messy ist, ein Netzwerk aus Dingen, die sich überschneiden, überlappen, die sich wegdrängen und so weiter. Und messy eben. Und der Kanon wird, also es ist ein kanonkritischer Designtheoriekurs, den ich zusammen mit Julia Mehr entwickelt habe, wo wir von außen sozusagen aus einer kritischen Perspektive auf den Kanon schauen. Der Kanon, der ja immer so linear dargestellt wird und deswegen auch sehr undifferenziert ist. Und wir lesen Texte von ab Anfang 80er bis jetzt zu verschiedensten Themen, die aus feministischer und dekolonialer Perspektive auf Design schauen. Und so aber auch gleichzeitig auf den Kanon, also kanonkritisch sind. Genau. Das ist Messy History. Und der Titel ist eben inspiriert von dem Artikel und auch noch von einem anderen Buch, was ich hier stehen habe, was auch wiederum inspiriert, das nehme ich sehr stark an, dass es auch inspiriert ist von dem Text.
Spannend. Und auch da habe ich gesehen, wird das alles auf Arena, zumindest hast du da den wieder online
gelegt. Ja, das habe ich mir von Anja Kaiser abgeguckt, die hat das so schön gemacht und ich dachte, die Studis sind immer so Lektüre-phob. Also haue ich ein paar coole Cover drauf, dann sieht es zumindest so ein bisschen visuell lecker aus und dann habe ich es
einfach danach kommt einfach Text. Immer. Ja, aber woher das wohl kommt, dass die so lektürephob sind, ne? Ich kann das gar nicht so richtig nachvollziehen. Wahrscheinlich ist es eine Zugangsfrage.
Das ist die Erwartung an das Studium. Also zu sagen, ach, ich studiere nichts, es war für mich eine klare Entscheidung zu sagen, ich studiere keine Geisteswissenschaften, ich studiere Design, weil ich will was mit den Händen machen oder ich will was, was Haptisches machen, was mit einer materiellen Auseinandersetzung zu tun hat. Und ich war auch immer hoch pikiert darüber, wenn wir Texte lesen mussten. Fand ich ganz schlimm.
Und aber hat sich das dann trotzdem eingelöst? Deine Erwartungshaltung an das Studium?
An das Designstudium?
Naja, wenn du sagst, ich wollte das und das und das, und hast du das dann auch bekommen?
Ja. Auf jeden Fall bekommen, ja. Ich habe eine gute klassische Grafikdesignerin, Kommunikationsdesignerin-Ausbildung genossen, ja, das auf jeden Fall.
Cool. Super.
Ja.
Lass uns aufhören. Das hat mich sehr, sehr gefreut, gerne. Liebe Lisa. Das war großartig.
Ebenfalls.
Wir sind.
Ich habe das Gefühl, wir könnten noch Stunden weiter quatschen.
Genau, vielleicht quatschen wir einfach nochmal.
Ja, gerne. Oder vielleicht macht ihr auch nochmal ein Hurra, Hurra und dann. Hurra, hurra, zwei. Hurra, 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 hurra.
Genau, das steigert sich so exponentiell. Das verdoppelt sich immer so. Vielleicht machen wir das, aber vielleicht auch nicht. Jetzt machen wir erstmal Podcasts. Und warten mal, bis wir alle überhaupt zusammen sein dürfen. Und dann findet sich vielleicht ein anderes Format. Wir haben ja immer gehofft, dass eine andere Schule einfach das macht. Das kann ja dann auch anders heißen. Aber dieses Format, das von Studierenden, mit Studierenden und natürlich auch durch Begleitung von Lehrenden Inhalte produziert werden und Austausch eingefordert wird und dann auch gefeiert wird. Also Austausch gefeiert wird. Ich glaube, das ist mir ein ganz wichtiges Ding, dass es geil sein kann und dass es das zum Miteinander reden, auch miteinander tanzen und miteinander trinken gehört. Das ist mir ein wichtiger Punkt und das können ruhig auch mal andere machen. Einfach damit es auch bunt bleibt und auch andere, ich will das gar nicht so sehr own, so diese Art und Weise. Genau, aber jetzt machen wir erstmal Podcast und ich danke dir recht herzlich,
danke auch,
dass du uns das alles erzählt hast.
Ja, sehr gerne.
Cool.
Dann
bis bald.
Bleib gesund.
Ciao.
Ciao.
Als ich zur Schule ging das ziemlich schief.
Der Design-Podcast der Burg.